Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer, ich würde mal sagen, zweiten Session zum Thema Gottes Waffenrüstung. Und genauer sprechen wir heute über den Gürtel der Wahrheit und Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also sehr spannendes Thema. Zwei Sachen möchte ich schon mal vorweg schicken. Wir werden es bis halb nicht schaffen. Aber wer bis zum Ende ausharrt, er bekommt heute zwei Tools an die Hand, die er heute, schon heute erfolgreich wird einsetzen können. Und zwar im Kampf gegen den Bösen. Genau, wie ich gesagt habe, geht es um einen Kampf und ich möchte jetzt zwei, drei Einleitungssätze haben, somit die Brücke zu der Predigt vom Ralf nochmal schlagen. Und in diesem Kampf geht es darum, dass wir einen Widersacher haben, einen Gegner haben, den wir nicht so ganz richtig einschätzen können. Und es ist wichtig, bevor du in diesen Ring steigst, in diesen Kampfring steigst, dass du dich mit deinem Gegner auseinandersetzt. Du musst wissen, welches Ziel verfolgt dein Gegenüber, dein Gegner. Welche Strategie hat er? Ja? Und überhaupt, wie tickt er überhaupt? Und in dieser Predigtreihe bekommst du eine solide Einleitung, wie du dich ausrüsten musst, um als Sieger aus dem Kampf rauszugehen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Epheser Kapitel 6, Vers 12 hatte Ralf in der letzten Predigt auch mit erwähnt. Und ich denke, man sollte vielleicht den Stift an einer anderen Stelle ansetzen und sich überhaupt fragen, wer ist das alles überhaupt? Ja, und das sind alles unsichtbaren Massen der Bosheit hinter dem sichtbaren Übel dieser Welt. So habe ich das für mich formuliert. Das sind dämonische Kräfte, die den Verstand der Menschen und die Kulturen dieser Welt beherrschen, kontrollieren. Und unser Feind ist sehr viel furchterregender, haben wir gerade gelesen, als ein einfacher Mensch. Wir tragen ja nicht diesen physischen Kampf aus, sondern dieser Kampf findet auf einer geistlichen Ebene statt. Und diese Mächte, das ist ja alles Schlechte, also die Denkweise, alles, was gegen Gott gerichtet ist. Und da kämpfen wir gegen. Im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8 lesen wir: Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das ist sein Motiv, das ist sein Ziel. Und sein System ist äußerst raffiniert. Und er kommt auch zum Ziel als Schmied der listigen Kunstgriffe, lesen wir im Kapitel 6. Und warum ist sein System so raffiniert? Nun, er schafft Weltkulturen, er schafft eine Weltkultur, eine Denkweise, die gegen Gott gerichtet ist. Und das ist das Heimtückische daran, nicht immer unverhohlen, also nicht immer offensichtlich, das erkennt man nicht auf Anhieb. Ja? Also diese Denkweise, diese Weltkultur, die kann religiös sein und trotzdem gegen Gott gerichtet sein. Sie kann christlich sein, aber trotzdem gegen Gott gerichtet sein. Ein Beispiel zur Verdeutlichung genau. Einige Christen setzen sich ganz stark für die Ehe für alle ein. Mit der Begründung, Gott ist ja die Liebe. Das ist auch erstmal richtig, Gott ist die Liebe. Aber Gott hat die Ehe ganz genau definiert, und zwar zwischen Mann und Frau. Diese Weltkultur, diese Denkweise, die mag zwar positiv über Jesus und die Bibel sprechen, aber die kann trotzdem gegen Gott gerichtet sein. Und das ist das Heimtückische daran, das zu erkennen. Petrus Kapitel 3, Vers 17. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Es war für mich nochmal wichtig, das Ganze nochmal, ich weiß, dass der Ralf das in seiner Eingangspredigt erwähnt hat, das nochmal zusammenzufassen. Man kann es nicht oft genug betonen, mit wem wir es hier zu tun haben. Und deswegen warnt uns Apostel Paulus im Epheserbrief, Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Ich habe einen kleinen Auszug aus dem Roman Die Pilgerreise von John Bunyan mitgebracht, um uns nochmal zu illustrieren, wie heimtückisch diese bösen Mächte wirken. Da geht es um einen Dialog zwischen Apollyon und dem Christ. Apollyon, wer den Roman nicht kennt, Apollyon ist eine künstliche Figur in diesem Roman und ist eine Umschreibung für die Unterwelt. Und da findet ein Dialog zwischen diesem Apollyon und dem Christ statt. Und da sagt der Apollyon zum Christ. Und da können wir uns, glaube ich, alle wiederfinden. Schon als du den ersten Schritt in seinem Dienste tatst, du bist mutlos gewesen, als du in den Sumpf Verzagtheit einsankst. Dann hattest du auf deine eigene Weise dich von deiner Last befreien wollen, obwohl du doch hättest warten sollen, bis der König sie dir abnahm. Dann hast du geschlafen, als du wachen solltest und verlorst dabei deine Beglaubigung. Du wärst durch den Anblick der Löwen beinahe zu Umkehr bereit gewesen und wenn du von deiner Pilgerfahrt sprichst und von dem, was du gehört, gesehen und erlebt hast, so tust du es nur, weil du auf eitlen Ruhm aus bist. So begegnet uns der Teufel, versucht in uns Zweifel zu sehen, versucht uns zu verunsichern. Und das ist das Heimtückische daran. Und unser Hauptvers steht im Epheser 6, Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. In der Neu-Genfer Übersetzung steht, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. In der Neu-Genfer Übersetzung steht, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Das ist unser Hauptvers. Bevor wir zu den einzelnen Begriffen kommen und uns dann die Zusammensetzung angucken, was die einzelnen Begriffe zusammen bedeuten und welche Bedeutung das für uns hat, würde ich gerne vielleicht kurz mal eben die Inspiration von Apostel Paulus aufgreifen und nochmal schauen, was ist überhaupt die Motivation von Apostel Paulus, uns dieses Bild vor Augen zu malen, ein Bild, eine Metapher eines römischen Legionärs mit dieser Rüstung. Was hat überhaupt den Apostel Paulus inspiriert? Nun, naheliegend ist natürlich, die Römer waren damals, die waren omnipräsent. Die waren einfach überall. Sie waren in Israel, sie waren in seiner Heimatstadt, in Tarsus. Und die Römer beherrschten zu jener Zeit, kann man sagen, fast die ganze Welt. Ja, und ich könnte mir vorstellen, Apostel Paulus beobachtet diesen Soldat, diesen Legionär und denkt sich, Mensch, der ist ja eigentlich erfolgreich in dem, was er tut. Und das muss man ja zugeben, die Römer waren ziemlich erfolgreich. Und er sagt, die haben sind kämpferisch, sehr überlegen, sie haben ein ausgeklügeltes System. Wieso kann man nicht hingehen und diese Waffenrüstung, womit ein römischer Legionär kämpft, nicht auf die geistliche Ebene übertragen? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und da sagt er, okay, die Zuhörer damals, die werden sich sicherlich damit identifizieren können, weil die waren einfach nur präsent, die Römer. Ja? Das war allen klar. Auf der anderen Seite aber auch, was ich auch für sehr wichtig erachte, wir wissen, dass Apostel Paulus ein sehr gebildeter Mann war. Er genoss zu dem Zeitpunkt oder hatte die beste Ausbildung seiner Zeit bekommen und kannte sich hervorragend in den Schriften des Alten Testamentes aus. Und es gibt einige Parallelen zum Alten Testament, wo Apostel Paulus darüber nachdenkt und sagt, das stimmt. Das stimmt, was im Alten Testament gesagt wurde, zieht eine Parallele zum römischen Legionär und malt uns diese Metapher vor Augen. Wir lesen in Kapitel 11, Jesaja Kapitel 11, Vers 5, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Jesaja Kapitel 11, Vers 5. Da ist die Rede von Jesus Christus. Jesus Christus vom Messias. Eine weitere Parallele finden wir im Jesaja Kapitel 59, Vers 17. Er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Also ist die Idee mit dem römischen Legionär gar nicht neu, sondern Apostel Paulus kannte diese Prophezeiung von Jesaja und wende das an. Warum sagt er das? Und das ist wichtig an der Stelle, das nochmal zu verstehen, warum Apostel Paulus diese Parallele zieht. Und was macht er im Grunde genommen? Er schlägt uns vor, die Waffenrüstung anzulegen, die höchstpersönlich von Jesus Christus erprobt wurde. Und wir wissen, Apostel Paulus wusste das auch, Jesus Christus hat gesiegt. Er hat den Tod besiegt. Und deswegen lesen wir im Kapitel 6 des Epheserbriefes, legt die Gotteswaffenrüstung an. Das heißt, von Jesus Christus ist diese Waffenrüstung erprobt, er hat gesiegt und jetzt gehört diese Waffenrüstung uns. Die sollen wir annehmen, die sollen wir anlegen, damit sollen wir kämpfen. Und das ist wichtig an der Stelle, dass wir wissen, nicht nur das Bild eines römischen Legionärs, sondern es hatte schon lange eine Prophezeiung darüber gegeben. Und Apostel Paulus wusste das und schlägt uns vor, ja, nehmt diese Waffenrüstung an, legt diese an, ihr werdet erfolgreich sein. Ja, kommen wir zum ersten Begriff, und zwar der Gürtel. Erstmal würde ich mal vorschlagen, wir gucken uns erstmal die einzelnen Begriffe an und dann gucken wir uns, was dieses Equipment, also zusammengesetzt, für uns bedeutet. Der Gürtel. Das erste, was man, der Kai hat das schön anmoderiert, das heißt, der Gürtel bildete sozusagen die Basis und das erste, was einem auffiel, wenn ein römischer Soldat sich für einen Kampf, für eine Schlacht vorbereitet hat, er legte zuerst den Gürtel an. Warum? Die Soldaten damals, die römischen Soldaten, die trugen eine Tunika, also eine Art Männergewand. Dieses Männergewand ging ungefähr bis zum Knie. Man kann sich vorstellen, wenn das Gewand am Knie anliegt und nicht etwas höher gezogen ist, dann stört das im Kampf. Der Soldat hat nicht mehr die völlige nicht die vollständige Freiheit, sich schnell bewegen zu können. Um das zu verhindern, dass man nicht schnell genug ist, wird das Gewand etwas höher gezogen und mit dem Gürtel erstmal festgezurrt. Gürtel für die Lenden oder Cingulum Militare, also der Kriegsgürtel. Also sorgte erstmal der Gürtel für eine gewisse Ordnung an der Stelle. Ja? Also das Gewand wurde höher gezogen und festgezurrt. Des Weiteren diente der Gürtel als Ausweis für den Soldaten. Das war seine Identität gewesen. Wenn er auf der Straße ging, ohne Waffen, ohne Mantel oder Sandalen, und wenn er diesen Gurt trug, dann wusste jeder, aha, das ist ein Soldat. Und das war seine Identität. Man hat damals gesagt, wer ihn trug, wurde natürlich auf Lateinisch gesagt, ich habe das übersetzt, wer ihn trug, war Soldat. Sagte man früher. Und der Verlust dieses Gürtels stellte für den Soldaten eine militärische Entehrung dar. Nicht nur das, sondern mit dem Gürtel verlor er auch Anspruch auf seine Bezahlung. Das war sein Ausweis, seine Identität. Nicht nur das, sondern wenn dieser Gürtel dem Soldaten durch Tritte weggenommen wurde, dann war das eine reine Provokation. Das war eine reine Provokation und das endete meistens in einem Kampf. Ja, und bei Dienstvergehen, ne, wurde dem Soldaten auch der Gürtel weggenommen und dem Soldaten erst dann wieder zurückgegeben, wenn er sich rehabilitiert hat. Also Ausweis, Identität. Des Weiteren hatte der Gürtel die Aufgabe, für den nötigen Halt zu sorgen, also Stabilität, Schutz, auch Schutz vor Verletzungen. Heutzutage kennen wir so einen Fitnessgürtel. Ne? Den legt man halt um, wenn man größere Lasten heben möchte, um halt den Rücken zu schützen, diesen Lendenbereich zu schützen. Ganz medizinisch kann ich euch das nicht erklären, was da passiert, aber man sieht Gewichtsheber oder so, die haben alle diesen Gürtel an. Das ist eine Stütze für den Rücken, um halt den Rücken im Bereich der Bandscheiben zu schützen. Also halt Stabilität und Schutz vor Verletzungen. Und es war natürlich ein Einsatzgürtel. Man trug oder man hat an diesem Gürtel dann Waffen festgemacht, wie zum Beispiel ein Schwert oder ein Bogen, ja, Pfeile. Das ist so, das sind die wesentlichen Merkmale eines Gürtels und die Bedeutung. Wahrheit. Jetzt wird etwas schwieriger, weil es ist nicht ganz klar zu verstehen, was Apostel Paulus eigentlich mit der Wahrheit meint. Also jeder von uns hat, ich sag mal ganz vorsichtig, hat irgendwo eine eigene Wahrheit. Ja, was ist überhaupt Wahrheit? Es gibt so viele Fake News heutzutage, auch rund um Corona, ne? Also diverse Verschwörungstheorien. Was ist eigentlich richtig? Wo ist da die Wahrheit? Und wir haben schon am Anfang der Predigt gehört, wir haben den Kampf mit diesem diesem Diabolos, ja, aus dem Griechischen übersetzt Verleumder, Verwirrer zu tun, der Zweifel in die Familien hineinsät, in die Gemeinden Zweifel hineinsät, die Menschen verwirrt, durcheinander bringt. Die Folgen sind Streitigkeiten, Uneinigkeiten, Schwierigkeiten in den Beziehungen, Kriege, da sind die Folgen. Warum ist das so? Es findet immer ein Kampf zwischen der Wahrheit und der Lüge statt. Johannes 8, Vers 44b. Der war ein Menschenmörder. Jetzt geht es hier um den Teufel persönlich. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Ja, deswegen finden wir heutzutage, also es ist sehr schwierig, für sich die Wahrheit zu finden, weil im Hintergrund findet permanent dieser Kampf statt. Und der Satan, der möchte natürlich so viel wie möglich Menschen verwirren, verunsichern. Und das macht er mit Erfolg. Aber wir haben eine Lösung. Ja, wir wissen heute mehr, wie wir uns ausrüsten müssen, um in diesem Kampf bestehen zu können. Nun, wie ich schon gesagt habe, ist es etwas schwierig zu verstehen, was der Apostel Paulus hier mit dem Begriff Wahrheit meint. Und zwei Beobachtungen lassen sich machen. Und zwar die erste: Apostel Paulus kann an der Stelle die objektive Wahrheit gemeint haben. Also objektive Wahrheit bedeutet, diese eine Aussage, ob sie wahr oder falsch ist, sie gilt unabhängig davon, wie es mir geht. Also wenn es jetzt draußen regnen würde und ich würde sagen, es regnet, dann gilt die Aussage unabhängig davon, ob ich heute müde bin, ob ich heute ausgeschlafen bin, sondern die gilt. Zum Beispiel die Erdanziehungskraft. Die gilt unabhängig davon, ob ich daran glaube oder nicht. Sie gilt einfach. Ja, das ist die objektive Wahrheit. Also da ist eine gewisse allgemeine Akzeptanz dahinter. Und das könnte Apostel Paulus an dieser Stelle gemeint haben, denn er sagt im Kapitel 1 Epheserbrief, Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. Ja, also objektive Wahrheit, die Wahrheit in dem Zusammenhang könnte das Evangelium gemeint sein, also das wahre Wort Gottes. Und das Evangelium, das wahre Wort Gottes, gilt unabhängig davon, ob ich daran glaube oder nicht. Gott ist dein Schöpfer und Jesus Christus starb für meine und deine Sünden. Ja? Gilt unabhängig davon, ob wir daran glauben. Das hat er für uns gemacht. Und das meint Apostel Paulus sehr wahrscheinlich hier, die objektive Wahrheit. Aber wenn man den Epheserbrief nochmal komplett durchliest, verlässt er den Gedanken der objektiven Wahrheit und geht dann auf die persönliche Ebene über und sagt, redet die Wahrheit. Wenn ihr diese Wahrheit kennt, wenn ihr die Objektive, wenn ihr das Wort Gottes, wenn ihr das Evangelium kennt, so redet dann die Wahrheit. Ja, das ist die zweite Sichtweise, die man hier raus verstehen kann. Also einmal die objektive Wahrheit und einmal die persönliche Ebene. Redet die Wahrheit. Okay, sind wir, glaube ich, so weit, dass das nicht mehr funktioniert. Doch, jetzt. Vers 25 aus dem Kapitel 4. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Also haben wir erstmal uns Gedanken über den Gürtel gemacht. Jetzt wissen wir, was Apostel Paulus mit dem Begriff der Wahrheit gemeint haben könnte. Und jetzt versuchen wir das Ganze zusammenzusetzen. Ich habe folgende Gedanken für mich formuliert. Die sind nicht vollständig. Ihr könnt diese Punkte aufgreifen, überlegen und vielleicht findet ihr noch mehr Sachen raus. Ich habe für mich gesagt, das Wort Gottes soll oder ist eine Stütze, ein Fundament für uns. Wenn wir den Gürtel anlegen, sozusagen, wenn wir das Wort Gottes kennen, wenn wir das verstehen, wenn wir danach handeln, dann ist das mein Fundament, meine Stütze. Das Wort Gottes bringt Ordnung in dein Leben, wenn ich das Wort Gottes kenne, wenn ich das Evangelium kenne, was gemeint ist und was Jesus Christus von mir möchte, was Gott von mir möchte, dann bringt das Ordnung in mein Leben. So macht das auch der Gürtel. Der bringt Ordnung, bereitet mich für den Kampf vor. Das Leben nach Wort Gottes ist deine Identität in Christus. Wie kann es anders sein? Es kann nicht anders sein, wenn ich das Wort kenne, wenn ich Jesus Christus angenommen habe, aber red zum Beispiel nicht die Wahrheit. Funktioniert nicht. Und mit dem Ausweis, mit dem Personalausweis, was machen wir damit? Wir weisen uns als Bürger zum Beispiel der Deutschen Bundesrepublik aus. Das ist meine Identität. Ja? Und genauso, wenn du nach Wort Gottes lebst, das ist das deine Identität. Ausweis als Bürger des himmlischen Reiches. Ihr seid noch nicht erschlagen, oder? Ich fand das total crazy, als ich das so für mich rausgefunden habe. Also das Thema habe ich komplett neu für mich entdeckt und dachte, boah, also total crazy. Echt unfassbar. Unfassbar, wie einerseits einfach, aber das Ganze anzuwenden, und dann, ja, anzuwenden wird es deutlich einfacher, fand ich für mich persönlich. Epheser Brief, Kapitel 6, Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürten mit Wahrheit und mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir kommen zum Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer an sich, hatte Karl schon gesagt, im Wesentlichen hatte nur, ja, eine Bedeutung gehabt. Erstmal, was ist überhaupt ein Brustpanzer? Ja, also in den älteren Übersetzungen steht ein Brustharnisch. Ein Brustpanzer ist eine körperbedeckende Rüstung, meistens aus Metall. Und dieser Brustpanzer, wie Karl schon gesagt hatte, der hatte die Aufgabe, den Bauchbereich, auch den Unterleib zu schützen, wo die wichtigsten Organe sitzen, ja, Herz, Lunge. Und wir wissen, Verletzungen in dieser Gegend, die führten meistens zum Tode. Deswegen hat man versucht, diesen Bereich zu schützen. Ne, ein Schuss in die Schulter oder keine Ahnung, Bein oder so, überlebte man. Aber wenn man Verletzungen im Bauchbereich davon trug, dann endete das meistens tödlich. Und dieser Panzer, Der war so beschaffen, dass er den Schlägen standhalten konnte. Er konnte den Stichen, den Wurfgeschossen standhalten. So, das war die Aufgabe von diesem Brustpanzer. Und jetzt versuche ich das so ein bisschen auf uns zu übertragen. Was soll eigentlich bei uns geschützt werden? Ja, also der Brustpanzer schützte den Soldaten, den Bauchraum. Und nach dem jüdischen Verständnis war das Herz oder ist das Herz der Sitz der Empfindungen, der Gefühle, der Stimmung, des Gewissens, der Bedürfnisse, des Willens, so alles, was uns als Mensch ausmacht, das sitzt im Herzen nach dem jüdischen Verständnis. Und deswegen sagt Salomo im Kapitel 4, Sprüche Kapitel 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und Gott hat uns nach seinem Abbild geschaffen. Ja, die wunderbaren Eigenschaften haben wir von ihm bekommen. Ja, wir dürfen oder wir können Liebe empfangen, wir dürfen Liebe empfinden, wir dürfen auf Liebe weitergeben. Und schaut mal in die Bibel, so wird die Bibel nicht müde davon, Gott als jemanden vorzustellen, der ein sehr emotionsreiches Leben führt. Ja, also Gott ist einerseits ein eifernder Gott, aber er ist auch ein liebender Gott. Ja, er freut sich an den Menschen. Aber er ist auch ein strenger Gott. Und von Jesus wird auch berichtet, dass er Schmerz empfunden hat, aber dass er sich auch tierisch über uns gefreut hat und er Freude empfinden konnte. Und genau an diesen Stellen, also an meinen Gefühlen, da setzt der Böse an. Ja? Da setzt er an und versucht, was gut ist. Ja, Gefühle, Liebe, was gut er versucht er in das Maßlose, in das Rücksichtslose zu übertragen und in uns ungesunde Begierden und Triebe zu wecken. Und nicht nur das. Und er bringt uns sogar in die Versuchung davon, völlig beherrscht zu werden. Das ist das Heimtückische daran. Und daher muss dieser Teil, unsere Gefühle, unser Menschsein, drücke ich das mal so aus, muss gegen die Angriffe des Teufels geschützt werden. Und hierzu soll uns der Brustpanzer dienen. Aber der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit, den Begriff, gucken wir uns jetzt an. Wenn man sich mit dem Begriff Gerechtigkeit befasst, so stellt man fest, dieser Begriff hat unheimlich viele Facetten. Also wir lesen zum Beispiel schon im Alten Testament, Jahwe soll den Zion mit Recht und Gerechtigkeit füllen. Jesaja Kapitel 33, Vers 5. Oder Gerechtigkeit ist bei ihm zu finden. Jesaja 51, Vers 1. Oder sogar, wo die Israeliten sich Gedanken über die Maßeinheiten gemacht haben. Ne? Also wo diese Steine zum Wiegen ins Leben gerufen wurden. Da hat Gott gesagt, das soll alles gerecht sein. Ja. Das gucken wir uns alles nicht an. Das gucken wir uns alles nicht an, das führt viel zu weit. Und ich möchte mich auf den Begriff Gerechtigkeit aus dem Neuen Testament beschränken. Und da lassen sich drei Arten der Gerechtigkeit beobachten. Einmal die Selbstgerechtigkeit. Ihr könnt euch an eine Geschichte bestimmt, an eine Begebenheit entsinnen. Erzählt Jesus. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel zu beten. Einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst, also ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, aber auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Und der Zöllner stand von ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und ihr wisst, wie die Geschichte ausgegangen ist. Der Zöllner ging gerechtfertigt in sein Haus. Die Selbstgerechtigkeit, wie der Begriff schon sagt, man ist selbstgerecht, ja, man hat den Gedanken, man kann sich den Himmel ein Stück weit selber verdienen durch meine Werke, durch meine Taten. Aber Jesaja sagt, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. wie ein beflecktes Kleid, Kapitel 64, Vers 5. Und diese Art der Gerechtigkeit kann der Apostel Paulus hier nicht gemeint haben. Zweitens, Apostel Paulus könnte hier über die zugeschriebene Gerechtigkeit sprechen. Römer Kapitel 4, Vers 5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt, die Bibel spricht von einer Rechtfertigung oder nennt die Annahme, unsere Annahme bei Gott als Rechtfertigung, als stellungsgemäße Gerechtigkeit. Das heißt, jeder Gläubige, der Jesus Christus annimmt, in dem Zeitpunkt der Bekehrung, bekommt er ein sauberes, ein neues Kleid. Und da gibt es keine Anklage mehr von Gott. Und das ist die zugerechnete Gerechtigkeit. Das heißt, Christus schreibt dem Sünder seine eigene, also die Gerechtigkeit von Jesus Christus, die schreibt er uns zu. Und was machen wir im Gegenzug? Also der Sünder gibt seine ungerechte Natur an Jesus ab. Und das ist die zugerechnete Gerechtigkeit. Kann hier Apostel Paulus auch nicht gemeint haben, weil die haben wir ja schon an, im Zeitpunkt der Bekehrung. Dieses saubere Kleid haben wir schon an und wir brauchen das nicht mehr anzuziehen. Apostel Paulus sagt aber im Vers 6, legt diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Versteht ihr den Gedanken? Und die ist an sich die zugeschriebene Gerechtigkeit ist das Gotteswerk für mich. Für mich sauberes Kleid bei der Bekehrung haben wir schon an. Und die letzte Möglichkeit ist, dass Apostel Paulus an der Stelle die verliehene Gerechtigkeit meinen kann. Und zwar ist es so, dass ab dem Zeitpunkt meiner Bekehrung möchte Gott in mir sein Werk zu Ende bringen. Er möchte das Werk in mir vollbringen. Und das ist jetzt das Spannende. Er möchte, dass der Charakter Jesu in mir immer mehr Gestalt gewinnt. Er möchte mein Gewissen durchdringen. Er möchte meine Gefühle durchdringen. Er möchte es korrigieren. Und das ist der sogenannte Heilungsprozess. Ja, also dass Gottes Werk nicht in mir, also nicht für mich, seit der Bekehrung zugeschriebene Gerechtigkeit, sondern dass Gottes Werk dann schon in mir, nicht für mich, sondern in mir. Und als Folge, mein Charakter verändert sich. Wo ich früher schnell zornig wurde, passiert nicht mehr, weil Gott mit seinem Geist in mir wirkt. Und das schlägt uns Apostel Paulus vor. Er sagt, zieht den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das heißt, wenn ich es zulasse, wenn ich Jesus Raum gebe, in mir zu wirken, so schütze ich dadurch meine Gefühle. Ich schütze dadurch mein Denken. Ja, wenn ich mehr Jesus Raum gebe, in mir zu wirken, wenn du es zulässt, an deinem Charakter zu arbeiten, wenn du seine Gebote hältst, das ist der Schutz für uns. Und so können wir den Angriffen des Teufels widerstehen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben heute über den Gürtel der Wahrheit gesprochen. Da haben wir gesagt, der Gürtel der Wahrheit, das ist mein Fundament. Das Evangelium, das ist mein Fundament. Ich muss das Wort Gottes kennen. Ich muss danach leben. Das ist mein Fundament, meine Stütze. Brustpanzer der Gerechtigkeit bedeutet, ich muss zulassen, dass Gott in mir wirkt, dass er sein Werk in mir vollbringt, damit ich meine Gefühle, dass ich mein Menschsein schütze und somit werde ich Stück für Stück widerstandsfähiger. Zum Schluss nochmal ein Vers. Apostel Paulus sagt an die Philipper, Kapitel 1, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Also lasst uns von der Waffenrüstung Gebrauch machen. Amen.